herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom, Energiewende jetzt. Wir haben heute einen Gast eingeladen, wo sich alles um Sanierung, um Hausbau und energieeffizientes Bauen dreht. Professor Ingo Gabriel ist bei uns, der schon hunderte oder vielleicht auch tausende Gebäude renoviert hat, gebaut hat und einer der Pioniere ist im Bereich energieeffizientes Bauen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Also vielleicht könnt ihr auch für euch zu Hause aus dieser Folge etwas mitnehmen, um zu wissen, was man denn eigentlich machen kann, um seine Energiekosten zu senken im eigenen Gebäude. Schön, dass du hier bist, Ingo. Moin, moin. Und bei mir ist natürlich auch der liebe Robin. Und wir beide werden euch zusammen durch die gefährlichen Stromschnellen der Gebäudesanierung führen heute, was natürlich aber auch ganz viel mit Strom zu tun hat. Darauf freue ich mich sehr. Schön, dass du da bist. Nochmal, Ingo. Und Robin natürlich auch.
Ja, moin, moin.
Moin, ja, schön, Ingo. Und du hast ja auch ein Buch da rüber geschrieben über das Thema, sehe ich hier. Energiekosten senken, Sofortmaßnahmen, Strategien, zukunftsfähige Investitionen, kluge Entscheidungen. Das ist immer gut im Leben, wenn man kluge Entscheidungen trifft. Wie sie als Hauseigentümer in Energiesparen und mehr Energieunabhängigkeit erreichen. Zeig doch mal dein Buch. Jetzt muss man dazu sagen, alle, die nur zuhören jetzt per Podcast, können es jetzt nicht sehen. Die müssen noch mal kurz entweder den Link unten anklicken. Hier auf YouTube sieht man es. Energiekosten senken, da habt ihr es. So, Ökobuch steht da drunter.
Wunderbar.
Von Ingo Gabriel.
Vom Ökobuch Verlag.
Super.
Aber so ein Öko bist du eigentlich gar nicht, Ingo. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Du bist, kommt es immer ganz viel auch auf die Kosten an und dass die Leute verstehen, was denn eigentlich Dinge kosten oder auch was sie wert sind. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was sagen, woher du eigentlich kommst, aus welcher Ecke.
Tja, also ich bin ja von Hause aus Architekt und mache diesen Job seit 40 Jahren. Und die Sache mit den Kosten. Also im Grunde genommen geht es immer wieder darum, was ist einem eine Sache wert. Ne, über Kosten kann man ja streiten, was ist teuer, was ist günstig. Das sind Dinge, kann man so und so sehen. Aber die Frage ist, was habe ich selber für ein Budget und was mache ich mit diesem Budget? Das ist für mich immer die entscheidende Frage. Und da innerhalb dieses eigenen Budgets eigentlich kluge Entscheidungen zu treffen, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch, gut, diese ökologische Frage, aber auch die Frage der persönlichen Unabhängigkeit. Ne, dass man einfach sagt, gut, ich bin möglichst unabhängig bei allem dem, was ich mache. Und da hört natürlich die Energieversorgung auch ganz, ist die ganz vorne. Ne?
Aber wieso ist es wichtig? Wieso muss ich unabhängig sein?
Ja, ist doch schön, unabhängig zu sein. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als abhängig zu sein von irgendwem, egal von wem.
Hat man ja gesehen, Stichwort Gaspipeline, Putin etc., also Energie. Es gibt ja viele, die wollen uns ja, oder das Ziel ist ja von sehr mächtigen, reichen Menschen, uns abhängig zu machen. Und wir müssen uns da irgendwie rauskämpfen.
Ja, beziehungsweise eigentlich sportlich rausbewegen. Das geht ja gar nicht ums Kämpfen. Also auch diese ganze Diskussion über Energie und überhaupt über sehr viele Dinge. Ach ja, die sind ja immer so schwer. Ne? So, ach ja, so irgendwie. Man kann das aber auch alles viel sportlicher sehen. Man kann einfach sagen, ich habe da Freude dran. Ich habe Freude dran, mit möglichst wenig auszukommen, möglichst gutes Leben zu leben und und einfach ein paar gute oder kluge Entscheidungen zu treffen.
Aber ist das dann wirklich der Punkt, dass man verzichten muss, um zu sparen?
Weißt du, natürlich, also ich mag diesen Begriff des Verzichtes nicht. Also ich habe, das höre ich ja auch manchmal, wir würden verzichten. Nein, ich verzichte auf überhaupt nichts. Ich habe manches einfach nicht. Und vor allen Dingen manchen Blödsinn auch nicht. So, darüber kann man auch wieder streiten, was ist Blödsinn, was ist kein Blödsinn. Das ist, darüber kann man diskutieren. Aber die Frage ist doch eigentlich so, ich habe, und da komme ich wieder auf den ersten Punkt, jeder hat ein Budget und aus diesem Budget mache ich möglichst das, was mir gut tut. So, und dass da manche Dinge, und ich kann auch sagen, ich verzichte auf eine Segeljacht im Mittelmeer, ich verzichte auch auf dies und jenes. Ja, aber ich empfinde das gar nicht so. So, Ich habe keine, brauche auch keine. Wenn ich eine hätte, wäre auch ganz nett, aber eigentlich habe ich kein Bedürfnis danach. Und das ist immer, von daher würde ich immer über diesen Verzichtbegriff gar nicht so irgendwie so, ach ja, immer so. Nee, ich würde ihn einfach weglassen. Aber der ist natürlich in dieser Diskussion, kommt er immer wieder vor. Ne? Und dann ist das auch so ein Totschlagargument, so, du musst ja verzichten. Ja, nee, das ist eine Frage, wie ich mit diesen Begriffen auch umgehe, ne?
Wenn ich jetzt ein Hausbesitzer bin, Ingo, und
Ja.
ich überlege, mich unabhängiger zu machen, was
Ja.
würdest du denn sagen? Was sind so die ersten Dinge, die ich tun sollte oder worüber ich mir Gedanken machen sollte? Vielleicht, dass wir mal so in das Thema
Ja,
einspringen und das Thema Verzicht, lassen wir mal so am Rande stehen. Vielleicht kommen wir da
genau.
später nochmal
Ja.
drauf.
Also vom Grundsatz ist es so, wenn ich eine Immobilie habe, dann ist das erstmal eine ziemlich langfristige Angelegenheit, zumindest für die meisten. Und dann heißt das, und das merke ich nun häufig auch bei Eigentümern, dass sie sich eigentlich relativ wenig Gedanken machen. Sie gehen immer davon aus, die Immobilie ist da, sie funktioniert auch irgendwie. Und eigentlich denkt man auch, das Ganze ist mit der Finanzierung abgeschlossen. Das ganze Thema. Ich sehe zu, dass ich das Ding irgendwie finanziert kriege. Oder schon, vielleicht ist es auch schon bezahlt. Und was nicht im Kopf ist, bei den meisten oder bei den allermeisten, würde ich sagen, dass eine Immobilie eigentlich einen dauerhaften Investitionsbedarf hat. So, dieser dauerhafte Investitionsbedarf führt natürlich auch zur Werterhaltung beziehungsweise zur Wertsteigerung. Aber ich musste es eigentlich im Kopf behalten. Ich wusste, ne, als wir jetzt gerade umgerüstet haben auf Photovoltaik und Wärmepumpe, das wusste ich vor 20 Jahren schon, dass das auf mich zukommt. So, das ist einfach eine Frage, letztlich denke ich langfristig. Oder bin ich dann ganz verstört, wenn auf einmal, wenn es heißt, jo, wir müssen jetzt ganz schnell auf Wärmepumpe umstellen? Nein, ich weiß doch, dass sich Technologien ändern. Ne? Ich weiß, dass ich alt werde. Ich weiß, dass ich klappriger werde. Ich weiß, dass dies und das ist mit meinem Haus genauso. Bloß bei meinem Haus kann ich es ändern, bei mir relativ wenig. Das ist das Problem. Und also von daher ist es erstmal eine Frage, wie gehe ich da grundsätzlich ran? Und wenn ich das Gefühl habe, oder wenn ich mir darüber im Klaren bin, so, was ich mit meiner Immobilie eigentlich will, auf Dauer, so, über welche Zeiträume wir auch reden. Ne? Also wenn ich jetzt mal sage, oh, was steht eigentlich an? Für welchen Zeitraum plane ich? Plane ich für die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10, die nächsten 20 Jahre? Das eine ist eine technologische Frage. Also welche Technologien werden denn in 20 Jahren eigentlich aktuell sein, beziehungsweise wie wird mein Haus versorgt, mit welchen Technologien? Das ist das eine. Das andere ist aber, und das ist die fast noch wesentlichere Frage, wer wohnt denn in 20 Jahren noch in meinem Haus? Wie wird dieses Haus eigentlich noch genutzt? So, und wenn wir einfach nur, ich sage euch nur mal kurz zwei Zahlen, das ist, wir haben in Deutschland etwa 15 Millionen leerstehende Kinderzimmer. Und wir haben 7 Millionen Einfamilienhäuser, die noch von ein bis zwei Personen bewohnt werden. Ne, und
Krass.
jetzt wisst ihr auch, wo die Kinderzimmer herkommen. Ne? Also das ist, ja, also das heißt, wir haben einen ungeheuren Leerstand. Und wir könnten zum Beispiel, und das ist für mich immer wieder eine Frage, also eine konzeptionelle Frage, wenn ich über die energetische Sanierung meiner Immobilie nachdenke, dann denke ich vor allen Dingen auch über die konzeptionelle Sanierung nach. Und um da einfach ein Beispiel zu nennen, das Dachgeschoss. Das Dachgeschoss beinhaltet rein von der Nutzung her ein Riesenpotenzial, weil ich wohne ein Geschoss höher, ich habe eigentlich einen besseren Ausblick. Und ich kann eigentlich damit heute mit sehr viel, also wir haben Dachflächen, Fenster ohne Ende, also und ganz sehr vielfältige Produkte. Wir können da lichtdurchströmte Räume reinbringen und wir können dann, wenn wir dann zum Beispiel eine Dachfläche gestalten mit Lichtelementen, auch die so gestalten, dass wir sie gleich auch photovoltaisch optimieren, sodass das hinterher auch dass das Bild auch im Zusammenhang auch schlüssig ist. So, also ich habe also auf der einen Seite die Komfortverbesserung und auf der anderen Seite die energetische Verbesserung. Und ich muss diese beiden Dinge immer zusammen denken, Weil vor allen Dingen diese Komfortverbesserung, und das ist gerade bei lichtdurchströmten Räumen, und das weißt du ja, wie wir hier wohnen, Felix, das ist eigentlich was auch in den Bereich der Belohnung fällt. Ne? Und dann, wenn ich mich damit belohne, ja, dann stellt sich auch manchmal die Kostenfrage auch anders. Ne?
Das heißt
Also
also, du
du.
schlägst vor, dass man die Dächer ausbaut, als Lux, also als Erweiterung für ein schöneres Wohnen und zusätzlich gleichzeitig beim Ausbau das so optimiert, dass die Energiekosten sozusagen auch noch gesenkt werden.
Ja, die Energiekosten senken, würde ich sagen. Ja, klar. Also ich mache auch diesen Begriff des Energiekostensenkens nicht. Also das ist auch mit dem Buch vielleicht etwas unglücklich gewesen. Weil es geht letztlich darum, auf Dauer eine Immobilie, also aus dieser oder aus dieser Immobilie ein Gebäude zu machen, was möglichst energieautonom ist. So, und da hört natürlich die Optimierung der Dachfläche, also die photovoltaische Optimierung der Dachfläche, spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Aber sie ist immer im Zusammenhang zu denken mit der Wohnwertverbesserung. Also diese beiden Dinge, die kann man nicht, und das wird oft in dieser Energiediskussion, wird die Qualitätsverbesserung des Wohnraumes, die fällt immer hinten raus. Aber wenn ich überlege, auch wie ich manchmal Leute überzeugen kann, dann über die Wohnwertverbesserung. Ne? So nach dem Motto, Wohnwertverbesserung zuerst, das andere machen wir einfach so selbstverständlich nebenher.
Ja, aber das klingt ja genau wie das Gegenteil von Verzicht. Das klingt ja nach, es wird
Ja,
besser
natürlich.
und trotzdem
Nat
spare ich noch.
natürlich. Ja, natürlich. Das ist
Ja,
so. Aber was
das ist
heißt,
doch.
spare ich noch? Also, das ist natürlich aber auch, und da dürfen wir uns nichts vormachen, natürlich mit einer entsprechenden Investition verbunden. Aber, jetzt nur mal, um so ein Beispiel zu nennen, wenn man sagt, gut, da ist noch so ein ganz normales Einfamilienhaus, da wohnt ein Ehepaar drin, was mittlerweile auch schon ein bisschen älter ist, eigentlich werden die Kinderzimmer nicht mehr nicht mehr gebraucht. Dann kann ich natürlich da oben, wenn ich das Dachgeschoss zu einer Wohnung, zu einer eigenständigen Wohnung ausbaue, kann ich natürlich entweder Mieterträge erzielen oder meine Pflegerin zieht da irgendwann mal ein. Ne? So, auch das ist ja was, wo man ja auch mal drüber nachdenken muss. So, wie will ich eigentlich alt werden in diesem Haus? Ne?
Wow, das ist sehr ganzheitlich betrachtet.
Ja, und
Krass.
das ist aber notwendig. Also wir können es nicht verkürzen, immer nur wieder auf diese photovoltaische Optimierung, sondern wir müssen das wirklich im Gesamtzusammenhang denken und dann macht es auch Sinn. Und dann machen auch größere Investitionen Sinn, insbesondere, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, dass ich jetzt sagen kann, okay, die meisten Leute haben Kinder, die diese Immobilie erben. Warum sollen die Eltern eigentlich noch dieses Updaten dieses Gebäudes noch finanzieren, die Kinder erben das sowieso, dann können die auch die Finanzierung übernehmen. Also das sind jetzt mal ganz langfristig gedacht, ist das eine sinnvolle Angelegenheit. Und wenn man dann zum Beispiel in so einem Gebäude statt einer Wohnung zwei Wohnungen hat und die Eltern mal doch irgendwann mal gar nicht mehr da sind, dann lässt sich das bestens vermieten und damit lassen sich auch letztlich die lässt sich das Ganze wieder refinanzieren. Also es
Coole
geht
Idee.
jetzt nicht darum, das viel größer und viel langfristiger zu denken.
Und wenn ich jetzt so ein Haus habe und ich bin da jetzt eingezogen, bin aber jetzt ein junger Familienvater, na, oder Familienmutter und ich habe keine Solaranlage auf dem Dach, das Haus ist so, ja, vom Dämmstandard jetzt nicht das Beste. Was würdest du denn sagen, womit sollte man denn anfangen? Also ich sag mal so, ich habe einen Kredit aufgenommen, aber ich weiß, ich muss da auch noch ein bisschen was investieren in das Haus. Was wären so die ersten Schritte, wo ich dann drüber nachdenken sollte, wenn ich da einziehe? Und ich habe vielleicht auch schon zwei Kinder oder was?
Ja, das ist ja auch immer das Problem. Also,
Die Leute kaufen das Haus und denken dann erst drüber nach.
genau. Sie kaufen das Haus und erstens kaufen sie das Haus. Und wenn ich gerade sehe in der Nachbarschaft, was hier gerade wieder für einen Preis aufgerufen wird, dann denke ich, kaufen sie erstmal schon mal viel zu teuer. Ne? So, das ist die Frage. Also, und das ist ja auch eine meiner Wahrnehmungen. Die meisten Leute können ja nicht rechnen. Ne, da geht es immer dann darum, ich kaufe ein Haus und dann sagt die Bank, was ich im Monat zahle, aber die Leute wissen mal oft nicht mal, wie lange sie das überhaupt bezahlen. Ne? Ob der Kredit über 20 oder 30 Jahre läuft. Und das ist nämlich ein elementarer Unterschied. Nun, das ist das eine. Also das heißt, es fängt ja schon an bei meiner Budgetierung, dass ich sage, was habe ich eigentlich, was gebe ich für diese Immobilie aus? Und was bleibt dann eigentlich noch an Spielräumen über für energieeffiziente Maßnahmen? Ne, das ist so eine Frage. Und dann ist auch, das muss ich ja mit mir selber auch, das ist ja auch wieder sehr komplex, muss das mit mir selber abmachen. Will ich mich noch weiter verschulden bis an die unterkante Oberlippe? Oder sage ich, okay, dann schiebe ich das noch ein bisschen vor mir her, dann ist das eben so, dann muss ich jetzt eine Zeit lang noch ein bisschen mehr Energiekosten, oder habe ich noch ein paar mehr Energiekosten, aber dann dafür kann ich auch ruhiger schlafen. Ne? Also das ist ja immer so eine Abwägensfrage. Und ich muss ja gar nichts machen. Ich kann mir überlegen, was zahle ich jetzt an Energiekosten und wie hoch sind meine Investitionskosten. Das ist ein einfaches Rechenexempel. Und man kann natürlich auch nur eins sagen, auch selbst bei den relativ hohen Energiepreisen, die wir momentan haben, ist es. Also wir werden in den meisten Fällen, es gibt immer ganz wenige Ausnahmen, aber in den meisten Fällen werden die Dinge sich nicht innerhalb der nächsten 20 Jahre wirtschaftlich darstellen können. Also eine Dachdämmung oder eine Fassadendämmung, die lässt sich nicht innerhalb von, die amortisiert sich nicht innerhalb von 20 Jahren. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Das spricht nicht gegen diese Maßnahme, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich dämme meine Fassade, aber ich verbessere aber auch das Erscheinungsbild meines Gebäudes und ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich einfach ein Haus habe, was eigentlich auch eine gewisse Frische ausstrahlt, dann ist das ja noch wieder eine andere Kategorie. Ne? Aber wenn wir jetzt rein mal ganz streng rechnen, dann kommen wir zum Ergebnis, dass ich wenn ich eine Fassade von außen dämme, womöglich erst nach 30, 40 Jahren rechnet.
Aber wenn ich jetzt so in so einem Haus eingezogen bin, um nochmal darauf zurückzukommen auf das Thema, womit soll ich anfangen? Budget ist klar, ich habe jetzt noch 100.000 Euro übrig. Womit soll ich anfangen?
Das ist, es gibt jetzt,
Also wie?
es gibt keine Standardlösung. Es gibt keine
Genau, okay.
Standardlösung. So, es gibt zwei Dinge. Das eine ist die Frage des Leidensdrucks. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich habe da irgendwelche komischen alten Kunststofffenster, die ich sowieso nicht leiden kann, wo ich jeden Tag, wenn ich die mir angucke, und denke, oh nee. Und ich hätte gern doch irgendwie vielleicht auch in Verbindung, dass ich dann, wenn ich neue Fenster habe, vielleicht auch die Brüstung rausnehme, mehr Tageslicht reinbringe und. Also es geht immer wieder um diese Frage, welche Maßnahmen haben die für mich den höchsten Wert, ne? Wenn ich diese Verbindung zwischen energetischer Verbesserung und Wohnwertverbesserung, wenn ich das irgendwie hinkriege und ich würde immer zusehen, dass ich natürlich die Maßnahmen mache, die auch für mich eine subjektive Wohnwertverbesserung bringen, also die mein Haus zum Beispiel heller machen. So, und
Also jetzt ganz konkret gesprochen, wenn ich jetzt in so ein altes Haus ziehe und da sind die Fenster schon so ein bisschen kaputt, wäre das so das Erste, wo du jetzt hingucken oder hinschielen würdest, die Fenster sind nicht mehr ganz dicht. Das hat dann vielleicht auch mit viel Energieverbrauch zu tun. Das heißt, wenn wir die Fenster schon machen, würden wir vielleicht auch die ganzen Fenster etwas größer machen. Das heißt, vielleicht wirklich tatsächlich mehr Licht reinbringen. Die Fenster sind dann aber dreifach gedämmt, das heißt, die haben noch eine bessere Dämmwirkung. Es würde weniger Energie einfach nach außen dringen und ich hätte viel mehr Licht, also würde mich viel wohler fühlen im Gebäude. Das wäre sozusagen ein großer Hebel, wo du sagen würdest, da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, wenn man sowieso schon merkt, dass das irgendwie einem ein bisschen zu dunkel ist und man auch vielleicht ein bisschen zu viel Energie verbraucht.
ich würde immer zusehen, dass bei allen Maßnahmen, bei Dächern ist ganz genauso, das Dämmen von Dächern, ne, dass ich immer mehr Tageslicht reinbringen würde. Und immer versuchen, erstmal die Maßnahmen zu machen, die also auch mein aktuelles Lebensgefühl also auch verbessern. Ne, das ist nicht
Das finde
da,
ich so
das
genial,
ist
muss ich
nicht,
ganz
das ist
ehrlich
nicht
sagen. Ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, aber das finde ich so
bitte.
genial, den Gedanken. Das muss ich nochmal, weil sonst ist es immer so, dass es immer heißt, so, hey, jetzt investier irgendwo und dann hast du gefühlt erstmal so nichts davon, aber irgendwann dann langfristig wird sich das dann schon mal bezahlt machen. Das fällt, glaube ich, einigen noch schwer im Kopf, ja, zu sagen, jetzt muss ich Geld auf den Tisch legen und irgendwann dann mal spare ich dann hinten raus vielleicht mal Geld oder Energiekosten. Das finde ich total genial, dass du das verknüpfst immer, dass du sagst, Wohnqualitätsverbesserung kommt damit einher, weil das überzeugt, glaube ich, viel mehr Leute.
Ja, das ist ja genau der Fehler, den wir gemacht haben in den letzten 50 Jahren. Also wenn ich diese ganze Szene so beobachte und ja so ein Teil auch dieser ganzen Gruppe war, dann denke ich, dann haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben uns auf Wirtschaftlichkeit eingelassen. Und zu diesem Thema Wirtschaftlichkeit erzähle ich in jedem Seminar folgenden Witz. Es kommt ein schottischer Junge nach Hause und ist ganz stolz und sagt, Papa, 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 ich bin heute nicht mit dem Bus gefahren, ich bin hinterhergelaufen und ich habe 10 Schilling gespart. Dann denkt der Sohn, der Vater lobt ihn jetzt. Was passiert? Der Vater sagt, du Trottel, wärst du hinterm Taxi hergelaufen, hättest du 5 Pfund gespart. Das zum Thema Wirtschaftlichkeit. Das ist immer eine Frage der Bezugsgröße. Und wenn man ehrlich ist, alle Ausgaben, die man jeden Tag tätigt, laufen nicht unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Ich kaufe kein Auto unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, ich kaufe keine Klamotten unter dem Aspekt Felix, du könntest deine alten Socken weitertragen, das wäre wirtschaftlich, als ständig da so ein paar neue zu kaufen. Und das sind alles so Dinge, also die laufen alle nicht unter dem Thema Wirtschaftlichkeit. Autos werden nach Lebensgefühl verkauft und nicht nach Wirtschaftlichkeit. Wenn man nach der Wirtschaftlichkeit eines Autos fragen würde, okay, man wird das gleich hinten rausfallen. Aber wir dummerweise haben uns bei Gebäuden und bei energetischen Maßnahmen auf diese Wirtschaftlichkeitsfrage eingelassen. Und das ist der Kardinalfehler, den wir gemacht haben. Ne, dieses Gefühl zu haben, ne, ich habe eine Investition getätigt und ich freue mich da jeden Tag drüber. Ne, ich freue mich ja jeden Tag, wenn ich meine App aufmache, wie ist gerade der Speicherzustand meiner Batterie und ne, können wir heute ein bisschen großzügiger sein oder sparen wir lieber? Also einfach so dieses Gefühl, ach, es ist ja wie so ein Sparbuch, ne? Ist das ja, ne? Das ist ja so, dass man freut sich, was habe ich auf meinem Energiekonto heute so drauf? Und das sind eigentlich, wir müssen das ganz anders denken, dieses Thema. Und da diese Schwere, und wenn man immer wieder sich aufs Rechnen einlässt, dann ist man natürlich immer angreifbar. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wir schmeißen das Geld zum Fenster raus, das ist begrenzt da, müssen wir alle. Es geht letztlich darum, dass wir wirklich diese Wertefrage in den Vordergrund stellen und sagen, was ist mir die Sache wert und belohne ich mich durch diese Investition?
Und jetzt hast du gerade die Fenster angesprochen, jetzt hast du viel Licht reingebracht in das Gebäude, auch ist es heller geworden. Vielleicht kann man auch einen Teil davon an den Heizkosten sparen, wenn man neue Fenster reinmacht. Hast du da in dem Buch dann auch so Beispiele, was so verschiedene Maßnahmen bringen?
Ich sage immer,
du hast jetzt gerade gedacht, hier Dach neu machen, Kellerdecke dämmen, Dach dämmen, was bringt am meisten, Außendämmung, das ist ja immer so die Leute, worüber sie nachdenken und manche sagen dann, hey, ich habe meine Fenster gemacht und jetzt ist das so gut, jetzt brauche ich den Rest eigentlich gar nicht mehr machen oder wenn, dann mache ich vielleicht nochmal das Dach oder den Keller, der Rest ist eigentlich nicht mehr so entscheidend.
Ja, aber das ist, also da sind diverse Rechnungen, also so überschlägige Rechnungen, dass man so ein Gefühl für eine Dimension hat. Das geht ja gar nicht darum, weil da sind ja so viel Unbekannte drin, also die örtlichen Preise und was ist es genau für eine Maßnahme und. Man kann so größenordnungsmäßig kann man das fassen, in welcher Dimension findet eine Dachsanierung statt, eine Fenstersanierung und. Das ist da auch alles drin, das ist nicht das Thema. Es geht jetzt nicht darum, dass man natürlich sagen kann, oder es macht Sinn, auch irgendwann mal so in stiller Stunde so ein Ziel, so ein energetisches Ziel für so ein Gebäude zu ermitteln. Einfach zu sagen, wo will ich denn hin? Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Ist-Zustand, will ich jetzt auf die Hälfte runterkommen, will ich auf ein Viertel oder will ich auf ein Achtel kommen? Natürlich, je weiter ich runterkomme, desto aufwendiger wird es und es ist dann die Frage, wo ist irgendwo das Optimum. Aber so, und dann kann ich sagen, es geht erstmal um die Gebäudehülle und es geht um die Technik. Das sind diese beiden Komponenten. Ne? Also Optimierung der Gebäudehülle heißt die Dämmung des Daches, die Dämmung der Außenwand, die Verbesserung der Fenster, kommen wir gleich noch zu, ob man es eventuell auch umglasen kann. Und die Dämmung der Kellerdecke. So, das sind ja einfach, dass die Gebäudehülle insgesamt einen höheren energetischen Standard hat. Und dann ist ja der nächste Punkt, wie decke ich den Restbedarf ab? Der Restbedarf heißt Heizung und Warmwasser. So, und das sind dann, und da haben wir aber heute auch, da verändert sich gerade was, weil wir natürlich durch die Entwicklung bei der Photovoltaik und der Wärmepumpe und auch diesen relativ großzügigen Förderungen für die Wärmepumpe natürlich zum Ergebnis kommen, dass man nicht jetzt vielleicht die absolute Superdämmung macht und beim Altbau das auf Passivhausstandard bringt, also auf einen extrem hohen Standard. Sondern sagt, okay, wir machen es vielleicht ein bisschen moderater und sehen dann vielleicht und ziehen eigentlich dieses Thema Wärmepumpe und Photovoltaik ziehen wir vor. Wobei man dabei noch eins natürlich auch noch berücksichtigen muss, und wenn wir sind jetzt in Niedersachsen, aber das kann man eigentlich fast aufs ganze Land beziehen. Wir haben jetzt nahezu in allen Bundesländern sogenannte PV-Pflichten. Das heißt, wenn ich also einen gewissen Teil, also mehr als, in Niedersachsen ist es so, mehr als 50 Quadratmeter meiner Dachfläche saniere, heißt das, dass ich automatisch dann auch von dieser Fläche 50% mit Photovoltaik belegen muss. Also das heißt, das ist jetzt seit 1.1.25, ist das jetzt in der niedersächsischen Bauordnung, ist das jetzt definiert, das kann man da auch, kann man überall nachlesen. Und das ist natürlich jetzt, wenn jemand sein Dach saniert, eine zusätzliche Kostenbelastung nochmal. Ne? Das heißt, er muss nämlich automatisch, ich muss nicht nur mein Dach dämmen, sondern ich muss automatisch auch noch 50% mit Photovoltaik belegen. Das ist, und damit wird natürlich diese Aufgabe wesentlich komplexer und auch teurer, aber ist dann auch eventuell eben Teil einer Gesamtstrategie für mein Haus, ne, wo mich der Gesetzgeber, naja, sagen wir es ruhig, zu zwingt und wo ich aber sagen kann, ja, das ist auch nicht schlecht, dass der Gesetzgeber einen dazu zwingt, damit man sich darüber mal ein paar Gedanken macht, ne?
Weil im besten Fall kannst du ja den Strom dann auch selber nutzen, ne? Also wenn du jetzt gerade sagst, du hast
Also,
Gasheizung und Co. und dann kannst du, hast du eine Wärmepumpe,
brauchen wir nicht drüber
ne?
reden. Das ist, also das ist natürlich, dieses Gesetz ist natürlich jetzt entstanden, oder diese PV-Pflicht ist entstanden, weil sich herausgestellt hat, dass, und das muss man einfach so sagen, dass Photovoltaik die kostengünstigste Variante überhaupt des ganzen Bauens ist. Also wir haben beim Bauen überhaupt nichts, was sich so rechnet und auch vor allen Dingen so eine Entwicklung genommen hat, die zugunsten des Verbrauchenden entstanden ist, wie Photovoltaik. Also alles beim Bauen ist teurer geworden. Alles.
Nur die Photovoltaik
Also die
nicht.
Photovoltaik ist erstens
Billiger.
halt, ist preisgünstiger geworden und das Zweite ist, sie ist noch wesentlich effizienter geworden. Wir haben bei der Wärmedämmung zum Beispiel keine Entwicklung mehr. Wir haben bei Scheiben keine Entwicklung mehr. Ne, den U-Wert von, oder bei einer Scheibe von 0,5, 0,6, den hatten wir auch schon vor 20 Jahren. Da hat sich nichts mehr getan. Aber wenn ich ein Photovoltaikmodul von vor 20 Jahren mit dem heutigen vergleiche, dann ist die Leistung hat sich da nahezu verdoppelt. Ne?
Ja, und vor
und
allem der
auch
Preis,
und
also
der Preis ist
der
auch, dass
Preis
die
ist
Leute
runtergegangen, ja
gesagt,
klar. Gut, aber
vor
wir wollen das jetzt,
20 Jahren
ja.
30.000 € für eine KW Peak, heute vielleicht 800 Euro
Ja,
für
ein
eine
bisschen,
KW
nee,
Peak. Also ist ja
ein bisschen
irre.
mehr ist es vielleicht schon, aber
Ja, okay.
aber nichtsdestotrotz, nur es geht ja erstmal darum, das grundsätzlich zu betrachten und zu sagen, so, wo sind die Preise und die technologischen Entwicklungen in dem einen Bereich hingelaufen und wo sind sie im anderen Bereich hingelaufen? Und da nun diese Entwicklung bei der Photovoltaik so eindeutig war, hat der Gesetzgeber natürlich dann irgendwann gesagt, ja, und dann können wir das auch einfach, dann müssen wir unsere lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger auch ein bisschen zwangsbeglücken, ne?
Motivieren.
Aber wenn du hast das so gesagt, ja, Fenster, Dämmung, dies, das, also diese ganzen Maßnahmen, die man machen kann und dann auch die Erzeugung auf dem Dach im besten Fall, vielleicht mit Wärmepumpe. Hast du denn so eine, aus deiner Erfahrung von den letzten 40 Jahren, hast du eine Erfahrung, was ich an Energie sparen kann, wenn ich jetzt eine bestimmte Maßnahme mache, wie zum Beispiel, ich mache jetzt alle Fenster auf Dreifachverglasung mit einem U-Wert von, U-Wert heißt Energie abgebend nach außen, ne? Oder was ist der U-Wert? Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären?
Der U-Wert ist der Wärmedurchgangswert. Ich habe ja immer eine Temperaturdifferenz in der Heizperiode zwischen innen und außen. So, und dann habe ich einen Temperaturabfall. Und dann ist die Frage, welcher Widerstand wird quasi durch das Bauteil erzeugt. Ne, je höher der Widerstand ist, also je höher quasi die Wärmebremse ist, desto kleiner ist der U-Wert. Ne, also ein kleiner U-Wert heißt also, es geht wenig aus einem Bauteil raus. Ein großer U-Wert heißt, es geht viel Energie durch das Bauteil durch.
Und wenn du jetzt sagst, die Fenster, die sind ja super gut geworden und haben sich aber seit 20 Jahren jetzt auch nicht viel verbessert, aber was kannst du denn sagen? Mit den Fenstern austauschen kannst du 10% sparen?
Nein, das kann man, 50%,
kannst du 10% sparen? Nee,
man ist immer so, jeder möchte immer gerne so direkt so einen Faustwert haben. So, was kann ich damit sparen? Ne? 10%, 5%, klar, ne? Faustformel, ne? So, sag mal eben. Hast du doch gesagt, so, Kann ich nicht. Das hängt davon ab, wie viele Fenster hast du. Ne, hast du ein Haus mit vielen Fenstern, sparst du mehr, wenn du bessere Fenster einbaust. Hast du ein Haus mit wenig und kleinen Fenstern, sparst du auch jetzt nicht so viel. So, das ist immer, das ist erstmal eine Abwägungsfrage. Ich mach jetzt nochmal so einen Bogen. Es gibt alles, was man ja heute im energetischen Bereich macht, was Gebäude angeht, wird ja irgendwie gefördert. Die Leute sind ja alle ganz geil auf Förderung. Ne? Also wird das gefördert? Ne? Also fragt mich immer jeder, ist das förderfähig? Der Gesetzgeber hat auch eins gemacht, der hat einen, kann man drüber streiten, aber ich finde es eigentlich nicht blöd, einen sogenannten ISFP eingeführt. Ein ISFP als ein individueller Sanierungsfahrplan. Das machen Energieberater, wir machen das auch. Also das heißt, wir erstellen einen Fahrplan für eine energetische Sanierung. Und zwar, der muss mindestens aus 3 Schritten bestehen. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Kann auch aus 5 Schritten bestehen. Die Idee ist die, also, und wenn man diesen Fahrplan erstellt für den Nutzer oder die Nutzerin, also der Sinn der Sache ist, dass mein Gegenüber ein Gefühl dafür kriegt, was bringen eigentlich diese einzelnen Maßnahmen und was kosten auch diese einzelnen Maßnahmen. Der Gesetzgeber belohnt diejenigen, die einen solchen Fahrplan in Auftrag geben, mit einer 5% höheren Förderung. Ne? Also bekomme ich für die Einzelmaßnahmen nicht 15% Förderung, sondern 20% Förderung. So, das ist das Belohnungsprinzip, weil der Fahrplan kostet auch irgendwie, was weiß ich, für ein Einfamilienhaus um die Größenordnung um 2000 Euro oder so. Und weil das natürlich auch viel Arbeit macht, wenn man ihn seriös macht. Aber die Idee ist eigentlich die, dass die Nutzerinnen und Nutzer hinterher so ein Gefühl für haben, was bringt diese Maßnahme und was kostet sie, was bringt die Maßnahme, was kostet sie, was bringt die Maßnahme. In welcher Reihenfolge ich sie mache, ist dann auch eine Frage natürlich meines Leidensdrucks. Wenn ich sage, okay, ich sitze überwiegend im Erdgeschoss und mir gefallen die Fenster und es ist wieder immer so kalt, dann mache ich vielleicht zuerst die Fenster. Wenn ich jetzt sowieso im Dachgeschoss grundsätzlich was verändern will, weil ich sage, will ich eine Wohnung einrichten oder will da nochmal grundsätzlich sanieren, dann fange ich vielleicht mit dem Dachgeschoss an. Das ist ja immer eine Frage auch der individuellen Rahmenbedingungen. Wenn man sagt, wenn ich ein Dachgeschoss mache, brauche ich auch ein Gerüst ums Haus, dann gehen auch vielleicht meine Pflanzen kaputt und dies und das. Das Thema hatten wir ja schon mal. Und also das ist dann eine Frage des Abwägens. Und ich würde nur vom Grundsatz immer jedem empfehlen, da so völlig entspannt ranzugehen und zu sagen, okay, wenn ich die Maßnahme mache, dann sind das die entsprechenden Rahmenbedingungen. Wenn ich die Maßnahme, sind es das die Rahmenbedingungen. Ich würde aber immer anfangen mit den Maßnahmen, bei denen ich mich selber am meisten belohne. Also wo das Wohlbefinden in meinem Haus größer wird.
Aber okay, interessant,
weil das so...
Entschuldigung. Ja, ich wusste nicht, also du hast so einen Fahrplan, das heißt mindestens 3 Schritte, können aber auch 5 sein.
Genau.
Und in dem Fahrplan steht dann zum Beispiel, also jetzt sagen wir mal, wir haben 3 Schritte. Im ersten Schritt wäre es zum Beispiel Fenster und dies und das vielleicht Photovoltaik drauf machen.
Nee, erste wäre die Fenster, zweite wäre die Außenwand, dritte wäre vielleicht das Dach und das vierte wäre die Heizung.
Ah, okay.
So also steht es im Fahrplan.
So steht es im Fahrplan. Okay. Also wie gesagt, man entwickelt diesen Fahrplan letztlich mit den Nutzerinnen und Nutzern zusammen. Und was auch immer diesen Fahrplan beinhaltet, ist eine sehr intensive Aufklärung, also von Seiten der Energieberatenden an die Nutzerinnen und Nutzer, damit die eigentlich verstehen, was da so auf sie zukommt, beziehungsweise welche Möglichkeiten sie haben. Denn das Problem ist ja bei dieser ganzen energetischen Sanierung, dass ja so viel, es sind da ja so viel Plattheiten unterwegs und es sind irgendwie so viel Vorurteile unterwegs und es sind irgendwie so, also wir haben es ja häufig auch mit Eigentümerinnen und Eigentümern zu tun, die sich eigentlich nicht ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen, sondern irgendwas nachbabbeln, was sie gerade in irgendeinem Podcast von Felix Goldbach aufgeschnappt haben. Ne? So. So, das ist ja das Problem dabei, ne? Hat er mal irgendwas so sag mir doch mal eben, ne? So wie er dann so seine Fragen stellt, so nach dem Motto, ja, sag doch mal eben, ja, und das nehmen die dann auf und das babbeln die weiter und das verselbstständigt sich dann. So geht dann mit stiller Post, geht das dann irgendwann gegen blöd, ne? Und das ist ja genau das Problem. Das ist einfach, es geht eigentlich um viel zu viel Geld. Nimm das nicht persönlich, Felix. Und es geht um viel zu viel Geld. Als dass man da mal eben so, dass man eben auf dieser Ebene bringt's oder bringt's nicht macht, sondern immer wieder dieses ganze Thema Risiken und Nebenwirkungen, dieses ganze Thema Belohnungsprinzip, das ganze Thema auch der langfristigen Finanzierung, dass ich sage, es ist eine Investition in die Zukunft. Und natürlich kostet die Geld, aber ich habe dann auch 20 Jahre was davon oder 30 oder wie auch immer. Und dann eben zu überlegen, auch wie verteile ich die Kosten, wie lege ich das auch für mich um, wie budgetiere ich das Ganze. Und das sind eigentlich, da muss ich immer die meisten zu hinkriegen, dass sie überhaupt mal in Ruhe und entspannt darüber nachdenken. Und dann einfach, und deswegen heißt er ja auch individueller Sanierungsfahrplan, es geht nicht um Schema F, sondern zu sagen, was ist in dem Falle für dieses Gebäude vielleicht sinnvoll. Wenn dieser Fahrplan erstellt wird, auch um das vielleicht nochmal abzuschließen, da ist derjenige, der den hinterher, für den der ist, oder beziehungsweise für die Bauherren oder Hauseigentümer, ist der Fahrplan nicht verbindlich. Die müssen das überhaupt nicht machen. Auch die Förderung der einzelnen Maßnahmen ist nicht abhängig, ob ich hinterher die Gesamtmaßnahme umstelle. Es geht nur darum, dass ich erstmal einen Überblick habe über das Energieeinsparpotenzial meines Gebäudes und etwa ein Gefühl dafür kriege, dass es sich doch um eine ziemlich hohe Investition handelt.
Also ich finde das super wichtig, was du sagst. Deswegen, guck mal, nicht nur von irgendwelchen anderen YouTube-Kanälen werden schlaue Dinge verbreitet, was man so tun kann, was die Leute versuchen dann zu übernehmen, sondern wir klären ja jetzt auf mit dir. Ich finde den Fahrplan, den müssen wir uns jetzt alle auf jeden Fall merken aus der Episode. Also ich finde es gut, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Man merkt ja, klar will jeder irgendeine Faustformel haben. Das ist natürlich, es ist immer eine doofe Antwort, wenn man fragt, was soll ich machen, wenn man hört, es kommt darauf an. Ja, also das ist immer so, natürlich ist es immer besser, wenn man sagen kann, mach das, mach das, mach das. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mitgenommen, man Ich finde es gut, wenn die Leute sich überall informieren und so ein bisschen inspirieren lassen. Boah, guck mal, was es alles Tolles gibt. Das ist ja auch ein bisschen auch mal unsere Aufgabe zu zeigen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, ja? Dass man natürlich das nicht einfach eins zu eins so nachplappert und umsetzt, haben wir jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Spätestens nach dem Podcast gibt es da keine Ausreden mehr, sondern es geht darum, sozusagen vielleicht sich mal zu informieren, was kann man alles machen, aber man braucht diesen individuellen Fahrplan, um für sich in seiner individuellen Situation zu wissen, welche Maßnahmen wären denn für mich hier passend und welche wären denn von der Priorisierung am wichtigsten, weil das ist halt nun mal individuell, das können wir auch nicht den Leuten abnehmen. Aber und wo mache ich diesen Fahrplan?
Also ganz kurz, dieser Fahrplan wird letztlich von den sogenannten Energieeffizienzexperten. Es gibt diese Liste der Energieeffizienzexperten. Das sind alle diejenigen, also es sind Energieberater und Energieberaterinnen, die letztlich bei der Deutschen Energieagentur gelistet sind. Die sind da, ne, gibt es eine Liste, kann man aufrufen, weiß ich nicht, irgendwie.
Wir hauen den Link ins Beschreibungstext.
Genau, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall, aber wenn ich Energieeffizienzexpertenliste eingebe, wahrscheinlich bei Google, dann komme ich da auch hin. Dann kann ich sehen, welcher Energieberater oder welche Energieberaterin bei mir in der Nähe ist. Und dann, also die können das grundsätzlich machen, weil die sind auch hinterher antragsberechtigt für die ganzen Einzelmaßnahmen. Also das ist nicht das Problem. Also man muss aber eine Fachperson damit beauftragen. Das kann man nicht selber machen. Und das ist das eine. Und das andere ist aber auch so, ja, natürlich kostet das immer erstmal Geld. Ach so, diese, wenn man sagt, die kosten irgendwas zwischen, je nach Komplexität des Gebäudes, zwischen 1.500 und 2.000, ich sage jetzt mal so eine Hausnummer, dann kriege ich das aber auch gefördert. Der wird bezuschusst durch die BAFA und, würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen. Nur vom Grundsatz her geht es erstmal darum, dass es Sinn macht, sich mit jemandem, der sich wirklich mit Energie auskennt, und das sind letztlich diese Energieeffizienzexperten oder Energieberater und Energieberaterinnen, dass man sich mit denen wirklich an einen Tisch setzt und sich eigentlich und erstmal über dieses ganze Thema eigentlich oder sich mit denen über dieses Thema auseinandersetzt, damit ich überhaupt da mal so ein Gefühl für kriege. Ne? Dieses Gefühl, eigentlich, was sind das für Dimensionen? Worüber geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich? Ne? So, das ist ja die Frage, wenn ich euch jetzt frage, so nach dem Motto, sagt mir doch mal eben 1000 Kilo CO2, nennt mir doch mal ein Beispiel für 1000 Kilo CO2. Robin, also bitte nach dem Signalton. Wo finden 1000 Kilo CO2 statt? Dann sagt Robin, ich schüttel mit dem Kopf und Felix schüttelt auch mit dem Kopf. Ich sage euch immer so ein paar Beispiele. 1000 Kilo CO2, eine Tonne CO2 ist so etwa, wenn ich ein Dach eines Einfamilienhauses dämme, ne, einen alten Altbau und dann auf einen Neubaustandard bringe oder auf einen förderfähigen Standard, dann ist das etwa eine Tonne CO2, die ich im Jahr einspare. Eine Tonne CO2 ist aber auch ein Flug von Hamburg nach Athen und zurück. Also das heißt, wenn es um die Tonne CO2 geht, kann ich sagen, entweder ich dämme mein Dach oder ich fliege einmal im Jahr weniger. Ist auch größenordnungsmäßig 3,5 bis 4 kW Photovoltaik auf dem Dach. Ist auch etwa eine Tonne CO2. So, dann kann ich auch sagen, ja, 7000 Kilometer mit dem Elektroauto und vielleicht 14, 15 mit dem Verbrenner, also so als Hausnummer, ist auch eine Tonne CO2. Also es geht erstmal darum, und ich habe jetzt euch mal so Beispiele genannt aus so verschiedenen Bereichen, also verschiedenen alltäglichen Bereichen. Ich kann die jetzt alle nochmal aufs Haus beziehen. Aber es geht immer doch darum, dass ich erstmal mir darüber im Klaren bin, über welche Größenordnung geht es. Und dann, wenn ich was tue, ist es dann zum Beispiel eine Maßnahme, ja, wo ich sagen kann, das kann ich, wenn ich ein Ziel habe und sage, ich will die einsparen, die Tonne CO2, will ich das mit Geld machen oder will ich meine Mobilität verändern oder meine Essensgewohnheiten oder sonst irgendwas. Also das sind ja immer so diese Spielräume und ich finde, da sind wir so unbeweglich in diesen Spielräumen. Einfach da mal ein bisschen sportlich heranzugehen und zu sagen, ach ja, dann, also ich zum Beispiel, ne, ich fliege ja nicht. So, nach dem Motto, ja wunderbar, ne, so, ich habe auch gar keine Lust zu fliegen, davon abgesehen, ne, es ist ja nicht mal ein Verzicht, aber jeder macht das so, wie er das für richtig hält. Und es geht letztlich darum, es muss einem gut gehen damit. Ne, man muss dabei gute Laune haben, und wenn man im TGV im Speisewagen sitzt und durch Frankreich fährt, hat man automatisch gute Laune.
Ich auch.
Die meisten Leute wissen noch nicht
Ich bin aber
mal,
auch
wie viel jede
ICE-Fan, so.
Kilowattstunde Strom kostet.
Ja, weiß ich wohl.
Das
Aber darum geht es
ist
ja.
ja das
Da,
Verrückte, ne?
darum geht es ja, dass man erstmal, wenn wir wirklich über viel Geld reden, über wirklich Riesensummen, und wir reden immer über bei energetischen Sanierungen über mittlere sechsstellige Summen, da muss man uns gar nichts vormachen, wenn wir einmal komplett so ein Familienhaus sanieren, dann geht es jetzt nicht darum, also dass es sich wirklich lohnt, da einen ordentlichen, also jetzt unabhängig von diesem sogenannten ISFP, also der, ne, der ist ja quasi genormt, dieser Sanierungsfahrplan, aber für einen selber auch im Kopf diesen Fahrplan zu behalten.
Also ich habe auch eine Zahl, zum Beispiel, dass 6 Tonnen CO2 entstehen, also diese 6.000 Kilogramm mit einer Gasheizung im Durchschnitt in einem Einfamilienhaus. Und wenn ich das sozusagen switchen würde auf Photovoltaik und Wärmepumpe, könnte ich zum Beispiel diese 6.000 Tonnen auch dramatisch reduzieren, selbst wenn der Strom noch teilweise aus Kohlekraftwerken kommt. Also sowas ist dann im Grunde das gleiche in Grün, was du jetzt gerade gesagt hast. Jeder kann sein eigenes Ding machen, und im Haus habe ich es halt selber in der Hand, sage ich mal, und habe jetzt nicht den großen, oh, ich fliege jetzt doch nicht nach Athen, weil ich muss will meine Tochter besuchen oder was, weil die da wohnt.
Nach Istanbul.
Oder nach Istanbul meinen Bruder besuchen, genau.
Gut, nein, komm. Es geht letztlich darum, ganz entspannt sich diesem Thema anzunähern und einfach zu sagen, so, mit welchem Aufwand kann ich welchen Nutzen erreichen? Denn ich will eigentlich, dass das Ganze immer egal welche Entscheidung ich treffe, es soll hinterher klimatechnisch besser werden. Das muss doch das Ziel sein. Und aber auch gleichzeitig muss es auch möglichst Freude machen. Weil ich meine, das lässt sich doch verbinden. Und das ist das, was ich seit 20, oder auch Gott, seit 40 Jahren mache, dass ich merke, ich bin doch eigentlich gut gelaunt bei allem dem, was ich mache. Und irgendwie belohne ich mich doch immer wieder und habe auch immer zugesehen, dass ich mich belohne. Und wie gesagt, das ist einfach, wenn man sagt, man fliegt nicht mehr, dann muss man natürlich eine andere Art von Mobilität haben, wo man dann sagt, okay, wunderbar, der Rotwein im Speisewagen ist auch nicht so schlecht, ne? So. Und da sitze ich auch ganz entspannt. Also es geht immer wieder um dieses wirklich, ja, das Ganze positiv anzugehen und zu sagen, ich will was, ich habe ein Ziel, und wie erreiche ich dieses Ziel? Und bei möglichst guter Laune. Und dass es mich Geld kostet, das weiß ich auch. Und es wird wahrscheinlich dann wieder irgendwo hinterher bei euren Kommentaren stehen und sagt, der alte Sack hat da so viel Geld und dies und das. Stimmt alles gar nicht. Ja, habe ich ja beim letzten Mal gelesen, ne? Und so nach dem Motto. Und darum geht es nicht. Es geht einfach darum, immer mit seinem eigenen Budget das zu machen, wo ich das Gefühl habe, das ist das Richtige. Ne? Und wenn jemand sagt, ich fähre lieber auf Kreuzfahrt, dann soll er es doch machen, bitteschön, also will ich noch gar nicht. Aber es geht einfach um eine Frage von Ehrlichkeit. Wenn ich wirklich was will und sage, ja, mir ist dieses Thema wichtig, dann kann ich was machen, auf allen Ebenen.
Also ich habe aber auch viele jetzt auch schon so ein bisschen ältere Semester, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, was du gerade so erzählt hast, wo die dann angefangen haben, energetisch was zu machen, weil sie einfach das Geld auch hatten, die dann plötzlich gemerkt haben, beim Bernd waren wir in Duisburg, der hatte so eine ganz schicke neue PV-Anlage mit Wärmepumpe installiert und so. Der hatte die Fenster aber getauscht und hatte so ganz alte Kachelfenster, weißt du, wo nur Licht
Oh
durchkam.
Gott,
Und das war
ja, Sprossen,
eine
so schön, boah.
Riesenfläche
Ja,
mit,
ja.
ich glaube, 10 Quadratmeter Fläche an einer Hauswand.
Ja.
Die haben das getauscht gegen ein großes Fenster. Und dann sagte er, Felix, nur mit diesem einen Fenster haben wir wahrscheinlich schon fast 20% an Heizkosten eingespart, weil das im Hausflur war, im riesigen Treppenhaus. Und da pfiff die Luft einfach nur durch und rein und hat alle. Also der war völlig baff, was denn so ein Fenstertausch dort gebracht hat.
Also
Ist das auch sowas, was du den Leuten dann sagst, so pass mal auf. Lieber junger Familienvater oder auch älterer Familienvater, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, da machst du nur das, was du kannst, jetzt erstmal, da wo du den größten Nutzen draus hast. Und wenn du sagst, das will ich alles gar nicht, ja, dann mach erstmal weiter so wie bisher, aber es kann halt auch teurer werden, weil Gas und Öl wird wahrscheinlich teurer. Da musst du dann halt auch mit leben, wenn du lieber in eine Kreuzfahrt machen
Ja,
willst.
das ist doch ganz relativ einfach. Wenn Wir haben es doch immer mit Leuten zu tun, die von sich behaupten, dass sie Eigenverantwortung übernehmen können. Das ist doch alles in Ordnung. Also nein, vom Grundsatz her einfach, es gibt so ganz simple Rechenbeispiele. Gerade wenn du das Fenster nimmst. Du hast ein Fenster, sagen wir mal, von einem Quadratmeter, um einfach zu rechnen. Und dann hat ein altes Fenster, ein altes, zweifach verglastes Fenster, so aus den 70er Jahren, 80er Jahren, hat einen U-Wert von 2,7. Und heute ein neues dreifach verglastes Fenster hat einen U-Wert von 0,9. Rechne ich 2,7 minus 0,9, ist also mein Delta zwischen dem alten U-Wert und dem neuen U-Wert 1,8. Und das kann ich immer sagen, es gibt einen sogenannten Gradtaxt-Zahlfaktor, also das heißt einen Umrechnungsfaktor, dass ich sagen kann, wie viel spare ich eigentlich, der liegt bei 66. Dann habe ich nochmal die Effizienz meiner Heizung, meiner alten Gasheizung, was weiß ich, nochmal 10% Verlust oder 20% Verluste. Also mal ganz grob rechne ich mit 70. Ich rechne also diese U-Wert-Verbesserung mal 70 und bin bei der, und dann, also was hatte ich eben, 1,8 mal 70 heißt, pro Quadratmeter Fensterfläche spare ich entsprechend 1,8 mal 70 sind 8 mal 7, 56, 136 136 Kilowattstunden pro Jahr. Also 7 mal 18, 56.
126.
Also nur als, wenn ich das immer diese U-Wert-Differenz mal 70 nehme, so als Faustwert, dann habe ich etwa das Gefühl, was spare ich an Kilowattstunden? Und das dann eben, was weiß ich, in Kubikmeter Gas oder sonst wie umzurechnen, ist ja auch nicht das Problem. Nur dann hat man so einen Anhaltswert. Und das kann ich, und das ist natürlich beim Fenster extrem. Bei einer Wand ist es, da ist die U-Wert-Verbesserung vielleicht von vorher 0,9 auf 0,3 oder so. Dann ist das Delta nur 0,6. Und beim Dach oder wie auch immer, auf jeden Fall, beim Fenster ist es wirklich extrem. Und wenn ich immer diesen Faktor 70 nehme, dann habe ich quasi die Kilowattstundenzahl und dann natürlich mal den Quadratmeter noch, ne? Weil es ist ja nicht nur ein Quadratmeter Fenster, sondern es sind 20 Quadratmeter Fenster. Ne? Und dann auf die Art und Weise kann ich das relativ einfach rechnen.
Irre. Also mega cool. Ich finde das mega spannend. Robin, hast du noch eine Frage hier an unseren Gast?
Ich finde das, also, nee, ich habe ehrlich gesagt,
kaufst du jetzt ein Haus und
sanierst es? Naja, ich wohne ja hier in Miete in einem Haus, da muss ich alles mit dem Eigentümer besprechen. Das sind dann mal ein bisschen längere Prozesse, aber da werden wir auch, das ist schon energetisch ganz gut, aber da muss jetzt natürlich trotzdem Wärmepumpe statt Gasheizung, die ist auch schon 20 Jahre alt. Oben ist ein Flachdach, da ist zwar Solarthermie drauf mit so zwei Modulen, aber da ist noch genug Platz für schöne PV-Module. Also hier kann man noch wunderbar was machen, das werde ich natürlich auch hier über die weiteren Folgen dann, wenn da was passiert, breittreten oder auch auf meinem Kanal Robin PV. Wichtig ist mir aber dabei, jetzt nochmal vielleicht nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was ich jetzt gerade so ein bisschen mitgenommen habe. Wenn ich da jetzt was vergessen habe, dann bitte ergänzt mich oder korrigiert mich. Aber es gibt, es ist wichtig, dass man als erstes mal einen Fahrplan macht und das mit Experten, mit Energieexperten. Wie gesagt, schaut nochmal den Link unterhalb. Da versuchen wir mal ein bisschen ein paar Sachen rein zu platzieren, damit er da zurechtkommt. Ansonsten ist Google natürlich euer Freund oder KI inzwischen ja auch. Und da erkennt man manchmal, da gibt es Maßnahmen, die richtig viel bewirken und da kann man sich dann gut überlegen, ob es sich nicht dann lohnt, die Investition in die Hand zu nehmen. Wichtig ist auch, oder das fand ich auch ein toller Gedanke, Kosten auf Generationen verteilen, habe ich mir jetzt hier gerade aufgeschrieben. Mhm. Sprich, ja. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht, also insofern, als dass meine Eltern mich vielleicht früher beerbt haben und ich dafür dann sozusagen dann
umgekehrt. Deine Eltern haben dich, glaube ich, nicht beerbt, ne, oder?
Nee, andersrum. Ich habe das Vorerbe sozusagen schon mal ein bisschen früher bekommen, teilweise. Und dafür habe ich mich dann als Dank natürlich auch bei gewissen Kosten beteiligt. Das kann man ja wunderbar miteinander klären mit den Generationen.
Genau.
Also das finde ich ein toller Gedanke. Und das ist ja eigentlich untypisch. Ja. Also da redet man ja eigentlich ungern einfach.
Ja, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man dieses Tabu nämlich bricht, dann hat man ganz viel Spielräume. So. Weil ja die nächste Generation ja auch viel längeren Zeitraum noch vor sich hat, in dem sie denken kann und den auch eventuell oder auch finanzieren kann, ne?
Richtig. Also den fand ich super, den Gedanken. Und ganz, ganz wichtig, lasst uns nicht nur über Geld, Wirtschaftlichkeit und Geld sparen reden. Natürlich, weiß ich, interessiert das natürlich viele. Aber das Wichtige ist, das geht einher mit Verbesserung der Wohnqualität. Und das ist wirklich was, also da muss ich wirklich sagen, alles, was ich bisher an Maßnahmen gemacht habe, egal ob ich jetzt vom Verbrenner zur Elektromobilität gegangen bin, ob ich mir eine Wallbox hier installiert habe, ob ich jetzt mein Balkonkraftwerk habe, dynamische Stromtarife. Ich habe noch einen Riesenweg vor mir, aber ich bin auch schon einen guten Weg gegangen. Das waren alles Dinge, die mein Leben verbessert haben. Mhm. Also das war nichts, wo ich gesagt habe, ach ja, mein Gott, dann da spannen wir jetzt den Bogen, dann verzichte ich halt ein bisschen, aber dafür bin ich ein besserer Mensch, um Gottes Willen. Also ganz im Gegenteil. Ich finde, durch diese Maßnahmen ist alles deutlich besser geworden. Und ich finde es auch schön, sich mal damit zu beschäftigen, was man eigentlich so verbraucht, was man eigentlich so für eine Wirkung hat auf die Welt und was die Dinge, die man so tut, eigentlich bedeuten in zum Beispiel Konsequenz im CO2 oder auch im Kostenbereich. Also das finde ich, also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch beim Zuhören, beim Zuschauen. Jetzt spiele ich den Ball nochmal zurück. Habe ich da jetzt irgendwas grob vernachlässigt?
Nee, super zusammengefasst. Also auch dieses, die Qualität zu verbessern und was Ingo gesagt hat, Spaß dabei zu haben, so ein bisschen mehr. Das, glaube ich, ist sowas, was wir in Deutschland sehr viel mehr gebrauchen können. Ja, dass dieses Thema, wir meckern immer über alles, sondern nee, geht nicht, gibt's nicht. Und lasst uns doch einfach mal ein bisschen Spaß an der Freude haben. Das ist, glaube ich, was ich für mich ganz, ganz groß mitnehme. Oder Ingo, was sagst du?
Ja, das ist einfach diese Sache, das ist entspannt anzugehen. Also ob das nun immer mit Spaß verbunden ist, weiß ich nicht, aber es ist entspannt anzugehen und sich zu belohnen. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, sich wirklich zu belohnen und dann oder sich auch immer wieder zu sagen, was tut mir gut. Mhm. Ich glaube, wenn man das im Vordergrund hat und dann der Rest findet sich dann eigentlich so. Das ist nicht das, und wenn man erstmal aus dieser, wenn wir es auch schaffen, irgendwie Leute aus so einer negativen Haltung erstmal rauszukriegen und das Ganze erstmal in so eine positive Richtung zu bringen. Und dann ist der, wenn das erstmal da ist, dass ich da irgendwie was tun will und da Lust zu habe und auch irgendwie motiviert bin oder merke auch, ich kann mich da belohnen, dann ist die Tür offen. Dann ist es nicht das Problem. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Der Rest ist so eine Detailarbeit, lässt sich regeln.
Da kommen wir alle hin und wir haben auch ganz besonders viel Spaß, wenn ihr uns als Dank vielleicht nochmal einen Daumen hoch da lasst, auch den Kanal abonnieren, weil es kommen noch spannende Themen. Denn wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, lasst einen Kommentar da, gebt einen Daumen hoch, dann wird dieses Video auch gerne mal von den Algorithmen nach oben gepusht und wir helfen noch vielen anderen Menschen, da mehr in den Spaß und die Entspanntheit reinzukommen bei dem Thema. Und einfach nur, wir haben es zwar am Anfang erwähnt, aber wir wollen natürlich uns trotzdem nochmal bedanken bei Ingo Gabriel, dass er sich die Zeit genommen hat und geben gerne nochmal einen Hinweis auf sein Buch Energiekosten senken. Das findet ihr dann online bei allen großartigen Buchhändlern. Und ja, vielen lieben Dank. Wir werden, denke ich mal, nochmal eine extra Folge machen zum Thema Energieeffizienz in Altbauten. Das haben wir heute nicht besprochen, aber das finde ich noch ein ganz, ganz spannendes Thema. Also schon mal ein kleiner Teaser. Es wird auf jeden Fall nochmal eine weitere Folge geben mit Ingo Gabriel, oder? Ja. Habe ich jetzt zu viel versprochen?
Nein, machen wir, oder? Jederzeit, ja. Gerne.
Also. Okay, kommt dann bald. Also dann, vielen lieben Dank an alle. Danke Felix, danke Ingo und euch fürs Zuhören, Zusehen. Macht euch einen schönen Tag und bleibt immer schön entspannt.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. 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 Tschüss.